Ja, meine Damen und Herren, zunächst einmal schulde ich Ihnen eine Entschuldigung für die Verspätung. Ich bin, wie gesagt, vom Wiener Abendverkehr aufgehalten worden, obwohl ich vorher noch einen Wiener Freund gefragt habe, geht sich das eher aus, wenn ich um 6:30 wegfahre, dass ich eine Stunde später rechtzeitig zum Vortrag einlade. Sicher, kein Problem. So viel zu den Freunden und zu keinem Problem. Der Vortrag, den ich Ihnen gleich bringen werde, hat den Titel Fluss mit Wiederkehr und den Untertitel zur Frage des signifikanten Anfangs, wobei ich diesen Untertitel auch der Ulrike Kadi verdanke, als ich ihr mal so geschrieben habe, was ich ungefähr machen möchte. Also darum geht es und darum geht es auch, also die Frage des signifikanten Anfangs. Beginne mit einem Zitat: Das Geistige ist als Zeichensprache des Leibes festzuhalten. So Friedrich Nietzsche. Das erste Kapitel trägt den Titel Setting oder Settling. Ich lege kurz dar, worum es mir gehen wird. Wie kann die vorgängige symbolische Ordnung Einfluss üben auf ein wie auch immer noch nicht in sie eingebettetes Infans, also ein der Sprache noch nicht mächtiges Kind? Wie ist es zu denken, dass etwas per se Nicht-Symbolisches Aufnahme findet in die übermächtige symbolische Ordnung, ohne dass derjenige, der es denkt, zur Erklärung dieses Zusammenhangs in alte dialektische Denkmuster zurückverfallen muss, etwa der zu sagen, dass die Register real, symbolisch, imaginär immer schon miteinander vermittelt seien? Die Frage lautet also, wie übersetzt sich Nicht-Symbolisches in Symbolisches? Wie Vor-Signifikantes in Signifikantes? Die Antwort auf diese Frage, die Jacques Lacan zufolge der Subjektwerdung des Subjekts zugrunde liegt, kann vorweggegeben werden. Sie findet sich in der Annahme eines vorsymbolischen, vorimaginären Flusses von Bedürfnissen, deren Befriedigung von Seiten der Mutter gleichsam nach Maßgabe der diese selbst als Subjekt determinierenden symbolischen Ordnung erfolgt und so Stauungen, Umleitungen und Stürze dieses Flusses bewirkt, an deren Stasen, mit diesem Begriff schließt Lacan ganz an den frühen, an den voranalytischen Freud des Entwurfs an, an deren Stasen sich also schließlich Symbolisches festmachen. Es ist ein körperliches Prinzip. Merleau-Ponty würde hier wahrscheinlich von Leib reden. Das Prinzip eines Körpers, an welchem der Geist sich festmacht und aus welchem er sich entwickelt. Prinzip, welches im Diskurs der Freud-Lacanischen Psychoanalyse als Substitut der traditionellen dialektischen Vermittlung zwischen Leib und Seele entgegen. Die Instanz dieses Flusses, der sich keinem der drei Register des Unbewussten zuschlagen lässt, wiederholt sich beim späten Lacan, dem es um die mathematisch-topologische Formulierung seiner These von den drei Registern als den drei Ringen des sogenannten formuleischen Knotens zu tun ist. Sie wiederholt sich also in der notwendig gewordenen Annahme eines vierten Ringes, welcher stets als eine Verdoppelung eines der drei Register zu denken ist und diesen somit zugleich vorausliegt, wie ihnen auch sekundär ist. Diese Annahme ist aber auch beim frühen Lacan vorfindlich, etwa im Artikel über die Familie. In diesem Artikel, wo sich der Übergang vom psychoanalytischen Dynamismus qua Abkehr von der traditionellen Triebtheorie zu einem strukturellen Verständnis des Psychischen ankündigt, und zwar im Unterschied zum Vortrag über das Spiegelstadium 2 Jahre davor, bereits in der spezifischen Redeweise vom Knoten, die angelegentlich der Erklärung des Oedipus-Komplexes eingeführt wird. Da heißt zum Beispiel in dem Artikel über die Familie, der auffälligste Fehler der analytischen Lehre sei die Vernachlässigung der Struktur zugunsten der Dynamik und die Versagung der Triebe bildet den Knoten des Komplexes. Ich habe versucht, meine Ausführungen zu diesem Themenkomplex und die Begriffe, die als Obertitel der Vortragsreihe fungieren, nämlich Psyche und Soma, zu bündeln, wenngleich ich mir erlauben werde, sie zu invertieren. dabei zu meiner eigenen Überraschung gefunden, dass dies als Strukturierungsmoment den Inhalt, um die es mir geht, nicht nur gerecht wird, sondern ihnen erfreulicherweise auch zusätzliche Klarheit verleiht. Insofern bin ich den Veranstalterinnen über den für die Einladung und zu sprechen geschuldeten Dank hinaus auch gleichsam wissenschaftlich zu Dank verpflichtet. Den statte ich hiermit gerne ab. Das Element, das ich zu Soma und Psyche allerdings als drittes, und ohne dieses dritte geht es offenbar, weder in der Philosophie noch in der Psychoanalyse, dass ich da also hinzufügen muss, dieses dritte Element wäre der Nous, der Geist. Beginnen wir mit dem ersten, Soma. Das, woran sich Signifikantes festmachen kann, ist nicht selbst wiederum Signifikantes. Es scheint jene unvordenkliche Ebene der frühkindlichen Entwicklung von Infanz zum Parlaitre abzudecken, welche sich mit Lacan als Ebene der primären Bejahung, als Voraussetzung der nachfolgenden primären Symbolisierung, qua Verneinung einführen lässt. Nach Lektüre der entsprechenden Ausführungen Lacans im Seminar über die Objektbeziehung muss präzisierend gesagt werden, dass das, woran sich die Signifikanten festmachen können, um bei dieser Wortwahl zu bleiben, gedacht werden muss als vorsymbolisches Signifikantes, mithin zwar potenziell Signifikantes, doch Signifikantes, das nicht dem Register des Symbolischen zugehörig sein kann, zumal die Herausbildung der drei Register des Unbewussten abhängt vom Erfolg der Urverdrängung, welche geradezu in der Verdrängung dieser Ebene des Vorsymbolischen besteht. Zitiere Lacan aus La Version d'Objet. In meiner Übersetzung, es gibt noch eine bessere von Gerhard Schmitz, aber die habe ich dann noch nicht zur Verfügung gehabt. Das Es, um welches es sich in der Analyse handelt, ist Signifikantes, welches schon da ist im Realen. Unverstandenes Signifikantes. Es ist schon da, doch es ist Signifikantes. Was ich hier, also ich Lacan, hier an den Anfang der analytischen Erfahrung stelle, das ist der Begriff, dass es schon installiertes und schon strukturiertes Signifikantes gibt. Das ist jetzt eine interessante Metapher. Es gibt schon eine fertige Fabrik und eine, die funktioniert. Nicht sie sind es, die sie gemacht haben, wendet er sich an die Zuhörer, nicht sie sind es, die sie gemacht haben. Diese Fabrik, das ist die Sprache, die da funktioniert, solange sie sich erinnern können. Sie können buchstäblich nichts darüber hinaus erinnern. Ich spreche von der Geschichte der Menschheit in ihrer Gesamtheit. Seit es Signifikanten gibt, die funktionieren, sind die Subjekte in ihrem Psychismus organisiert durch das eigene Spiel dieser Signifikanten. Jetzt kommt der entscheidende Zusammenhang. Umgekehrt benutzt auch das Signifikant eine ganze Reihe von Elementen, die an einen Term geknüpft sind, der tief im Signifikat verankert ist, nämlich der Körper. Ebenso wie es in der Natur schon bestimmte Reservoirs gibt, so gibt es im Signifikat eine bestimmte Anzahl von Elementen, die in der Erfahrung als Zufälle des Körpers gegeben sind, aber im Signifikanten wieder aufgenommen werden und ihm, wenn man das sagen kann, seine ersten Waffen an die Hand geben. Zitat Ende. Worum handelt es sich hier? Um ein Handy. Es handelt sich um den Versuch eines Denkens der absoluten Immanenz, dessen Angelpunkt die Stelle bzw. Funktion des Körpers ist in seiner Beziehung zu dem, was beispielsweise Husserl die Evidenz genannt hat. Für den Begründer der Phänomenologie bedeutet ja Evidenz im Wesentlichen die fraglose Präsenz eines dem Bewusstsein intentional gegebenen Gegenstandes, welche zeitlich in die Modi der Retention und Protention aufgespannt ist. Die deckungsgleiche Wiederholung einer Urimpression, respektive deren bloße Möglichkeit, garantiert dem intentionalen Bewusstsein seine Selbstpräsenz und damit Kohärenz. Das durch den Evidenzbegriff vermeintlich abgesicherte Spiel von Urimpression und Wiederholung hat Jacques Derrida unter anderem in Die Stimme und das Phänomen als phonozentrische Selbsttäuschung des phänomenologischen Bewusstseins entlarvt, indem er aufgezeigt hat, dass, um ein solcher sein zu können, der Ursprung, die Evidenz als Urimpression, bereits wesentlich von der Möglichkeit seiner Wiederholung gezeichnet ist, von dieser Möglichkeit regelrecht unterwandert und in sich als dem vermeintlich selbst gespalten wird. So dass letztlich gesagt werden muss, dass der Ursprung nur sein kann, in exakt dem Maße, in welchem er nicht mehr oder schon nicht mehr Ursprung ist. Kommt zum zweiten. Psyche. Die Evidenz eines Phänomens für ein intentionales Bewusstsein impliziert einen Anteil an Nicht-Evidenz, der sich als Magie oder als Überschuss manifestiert, welcher sowohl die Vorstellung von der Homogenität des phänomenologischen Bewusstseins durchlöchert, wie auch die der Evidenz der Selbstpräsenz. Sie impliziert, mit Freud und Lacan gesprochen, die Existenz oder vielmehr die Effektivität des Unbewussten. Was evident ist, entzieht sich dem Bewusstsein. Dennoch bedarf es dieses Begriffs von unbewusster Evidenz, um die Konstitution des Subjekts erklären zu können, derart nämlich, dass als unbewusst evident das bezeichnet werden kann, was sich auf der Ebene der primären Bejahung, das heißt also auf der Ebene des Vorsymbolischen, des nicht verstehbaren und gleichwohl signifikanten Anderen, das ist ein Ausdruck, den Lacan für diesen signifikanten Anderen gebraucht, ist eben dieser Flux libidinal, also der Fluss der Libido, der libidinöse Fluss. Also als unbewusste Evidenz kann das bezeichnet werden, was sich auf dieser Ebene des Flux libidinal immer schon ereignet hat. Und diese primordiale Ebene ist zugleich keine andere als die des Körpers, von dem Spinoza vor dem eben skizzierten Hintergrund durchaus mit Recht sagt, man wisse nicht und könne nicht wissen, was er alles vermag. Das ist ein Zitat aus der Ethik. Im zweiten Lehrsatz finden Sie das, man weiß nicht, was der Körper kann. Und das ist ein sehr viel subversiverer Gedanke, als es zunächst so unscheinbar, wie er daherkommt, den Anschein hat. Denn daran, an diesem Unwissen hinsichtlich der Fähigkeiten des Körpers, hängt letzten Endes das Gesamt dessen, was die Affektenlehre Spinozas und ihre erratische Position in der Geschichte der Stellungnahmen zum Verhältnis von Soma, Nous und Psyche ausmacht. Die Möglichkeit des Affekts, verstanden als Möglichkeit des Affiziertwerdens, als die passive Fähigkeit des von einer Sache angerührt Werdens, als Übertragung eines Impulses auch, und ich denke hier neulich an den Freud des Entwurfs. Diese Möglichkeit des Affekts beruht auf der vorgängigen Tatsache eines Fehlens, auf genau dem eben, was sich dem Bewusstsein radikal entzieht und in diesem Entzug allererst die Unterscheidung von bewusst und unbewusst als Möglichkeit aus sich entlässt. Das primordiale Nichtverstehen, der von Seiten des oder der anderen, beispielsweise der Mutter, durchaus kontingent, wenngleich von der symbolischen Ordnung strukturiert vorgenommenen Bedürfnisbefriedigung des Infants, dieses primordiale Nichtverstehen lenkt den Fluss der Emotionen in Bahnen, an deren Knotungen sich sodann in einem nachträglichen Schritt oder in einem Schnitt, der die gleiche Ursprünglichkeit dieser Ereignisse als chronologisch aufeinanderfolgend allererst konstituiert, für Symbolisches festmachen kann. Knotungen, an denen sich mit anderen Worten Nicht-Symbolisches in Symbolisches übersetzt. Die symbolische Ordnung, die Ordnung des Anderen ist, kann das Subjekt als ihren Effekt, wie der Kammer sagt, nur zeitigen, im Modus der Nachträglichkeit gegenüber einem körperlichen Affekt im obigen Sinne, insofern erst aus der Perspektive des als solches bereits konstituierten Subjekts das primäre affiziert werden können des Körpers vom Anderen erscheint. Und es erscheint nicht als das, was es gewesen sein wird, nämlich ein primärer Affekt, sondern es erscheint als sekundär, als ein Effekt des Signifikanten. Man kann hier in diesem Sinn auch an eine Definition, beziehungsweise Definition ist viel gesagt, an eine Interpretation des Affekts denken, die von Jean-François Lyotard stammt. Ich möchte das kurz zitieren. Mutet mich immer durchaus spinozistisch an, da heißt, Zitat Lyotard: Es gibt bei Freud in seiner Verfahrensweise und in seinem Ton Elemente, die gestatten, Paradoxe des Unvordenklichen zu artikulieren. Es genügt die Vorstellung, dass ein Reiz das System des Psychischen affiziert und dieses, also das System, nicht über die Mittel verfügt, sie zu bearbeiten, sei es am Eingang, im Innern oder am Ausgang. Ein Reiz, der nicht eingegeben wird, in dem Sinne, dass er einen Affekt auslöste, und der nicht in das System eingeht, in dem Sinne, dass er darin vergegenwärtigt würde, der also undargestellt bleibt. Es handelt sich um einen Schock, das ist ja auch der dramatische Charakter, von dem er dann spricht, es handelt sich um einen Schock, denn der Reiz affiziert ein System, aber um einen Schock, von dem der Schockierte nichts weiß, von dem der Apparat, der Geist aufgrund seiner Physis, seines inneren Kräftespiegels nicht Rechenschaft ablegen kann. Von dem er, das ist typisch Lyotard, von dem er folglich nicht affiziert ist. Der Schock, der Reiz brauchen also nicht erst vergessen oder verdrängt zu werden. Und da geht er noch weiter, also allein die Wirkung, also der Effekt des Ganzen, darauf läuft es hinaus, ist gleichwohl da. Die Übertragung, der Übertrag einer somatischen Bewegung, also das somatische Bewegen ist jetzt das, wo ich versuche, also diesen Affekt, diesen geotarischen Affekt einzuholen. Dieser Übertrag eines physischen Bedürfnisses etwa und seine Beantwortung im Sinne einer Befriedigung konstituieren auf dem Wege einer affektiven Übersetzung, einer Überbesetzung mithin, das Psychische, verstanden als eine subjektkonstitutive, signifikante Unterscheidung, eine Differenz zwischen signifikant und signifikant, auf Kosten der bedeutungstragenden bzw. bedeutungserzeugenden Verdrängung des ursprünglichen Affekts, der das auf diese Weise generierte Bewusstsein gleichwohl in Folge unablässig einholt und es äfft. In einer inhaltlich sowohl von Lacan als auch von Spinoza her fundierten Überblendung beider korrelativer Thesen, die im unentscheidbaren Changieren zwischen A und E zugleich auch die Regale Differenz in Szene setzt, lässt sich also sagen, das Subjekt ist ein Effekt des Signifikanten. Drittens, zum Nous. Kommen wir zur philosophischen Tradition, in die sich eine solche Konzeption des Subjekts einschreibt, nicht ohne sie zugleich zu unterlaufen. Gelte es nicht, Bonmots unter Bonmots Willen zu vermeiden, ließe sich auch sagen, nicht ohne sie, also diese Tradition, zum Zwecke der Distanznahme maximal nachzuäffen. Und damit als Psychoanalytiker vor allem die Philosophen insgesamt zu äffen. Sich als Philosoph nicht länger so äffen zu lassen, würde etwa bedeuten zu erkennen, dass Spinozas Philosophie der Immanenz nicht, wie die kantische Philosophie der Immanenz, eine humanistische und auf den Menschen zentrierte und auch nicht, wie etwa Yemiyahu Yovel meint, eine kausale ist. Immanenz trifft in Bezug auf Spinozas Denken nur dann den Punkt, wenn man sie als antihumanistische, als dezentrale, nicht kausale fasst, als umfassende Streuung, Dissemination trifft, wenn man so will, eine Drift der seienden Dinge. Die Ausgerichtetheit auf den Körper bedeutet in dieser Hinsicht nichts anderes als den Ausweg aus dem kartesianischen Dualismus. Für Spinoza ist, anders gesagt, der Körper jener andere, um dessen Vermögen man eben nicht weiß noch wissen kann. Und insofern ist darin, insbesondere in der Affektenlehre Spinozas, das freud-lacanische Psychische bereits impliziert. Es gibt für Spinoza keine Veränderung im Sinne eines auf das Ursache-Wirkungsschema reduzierten Vorgangs. Was sich ereignet, sind Veränderungen der Verhältnisse, sind Anstöße, sind Übertragungen von Impulsen. Und der Ursprung dieser so verstandenen Veränderungen steht, als deren Möglichkeit, die Veränderung selbst, als ein Anderswerden. Es steht am Ursprung dieser Veränderungen der primordial unverstandene Andere, wie er sich mir zuwendet in seinem Entzug, also wie er mir sozusagen im Entzug gegeben ist, und das ist mehr oder minder wortwörtlich die spinozistische Körpervorstellung. Also eine ursprüngliche Möglichkeit der Einschreibung. Die ganze Philosophie der Immanenz Spinozas beruht auf der Einsicht in die fundamentale Uneinsehbarkeit des Anderen, seines Seins, Das alles ist grundsätzlich nicht teilbar und nicht mitteilbar, nicht anzunehmen und nicht aufzuheben, nicht ad hoc, nicht im Moment und nicht in der Geschichte. Es ist nicht übersetzbar, es entzieht sich der Übertragbarkeit, etwa auch in Form der russischen Abpräsentation. Es entzieht sich auch der Überlieferung, in dem Sinn, dass es keinen Horizont konstituiert. Und dennoch ist diese Unübersetzbarkeit unauslotbarer und zwar insofern mystischer, aber keineswegs metaphysischer Grund von Übersetzung, Übertragung und Überlieferung. Denn gerade aus dieser irreduziblen Alterität des anderen erwächst die Verantwortung desselben gegenüber dem anderen. Wenn Lacan, um hier erneut ins Spiel zu bringen, vom deutschen Trieb als von Derive spricht, abdrift, dann können wir nicht umhin, damit den Versuch zu sehen, all diese doch ungemein komplexen Überlegungen von Seiten seiner neostrukturalen Psychoanalyse mit einem Wort Ausdruck zu verleihen. Und diese neostrukturale Psychoanalyse ist also in dieser Lesart wesentlich mehr dazu angetan, den latenten Spinozismus Lacans herauszuheben als seine Versuche, sozusagen da die Linguistik in die Psychoanalyse heranzuholen. Also sagen wir so, diese Versuche, die Lacan als unzeitigen strukturalen Linguisten ausweisen, erfolgen unter der Prämisse eines grundsätzlich spinozistischen Zugangs. Der daraus resultierende Hermetismus Lacans wäre so betrachtet nicht als eine veritable Hermetik. Der Diskurs des Herrn ist der Diskurs des anderen, der außen vor bleibt. Eines anderen also, dessen unverstehbares Antlitz gleichwohl nicht die Grenzen der Immanenz sprengt, das also gleichwohl nicht zum transzendenten Angesicht Gottes würde, sondern eines Antlitzes des anderen, das die Exteriorität der Grenze zum Prinzip der Immanenz werden lässt. Der Geist, weit davon entfernt, transzendent zu sein, beispielsweise gegenüber dem Materiellen, der Geist ist der Unverstand des Körpers. Er ist die Verdrängung, das reflexive Verkennen, Vergessen, auch das Verstehen dieser Evidenz. Und das ist es, was Lacan im Spiegelstadium beschreibt. Es ist die Heraufkunft des Subjekts. Und nicht von ungefähr merkt Lacan im Psychosenseminar, anlässlich seiner Interpretation der Schreberschen Paranoia an einer bestimmten Stelle gleichsam nebenbei an, der Psychotiker wie auch der Psychoanalytiker befinden sich hier nicht weit vom spinozistischen Universum. Und von daher erklärt sich also aus meiner Sicht Lacans hohe Wertschätzung für Spinoza. Ich zitiere diese Stelle aus dem Psychosenseminar. Dieser philosophischen Tradition entgegengesetzt ist einer, nämlich der dialektischen Vermittlung von Geist und Körper, dieser Tradition entgegengesetzt ist einer, den ich Ihnen hier nennen möchte, nennen als in meinen Augen den Vorläufer dieses Etwas, das ich für neu halte, das wir für neu halten müssen, in, sagen wir, dem Fortschritt der Richtung bestimmter Bezüge des Menschen zu sich selbst, die jene der Analyse ist, welche Freud konstituiert. Und derjenige, also der dieser Tradition entgegengesetzt ist, es ist Spinoza, sagt Lacan, denn letztlich ist es, glaube ich, bei ihm, jedenfalls mit einem ziemlich außerordentlichen Akzent, dass man eine Formel lesen kann wie diese, dass das Begehren das Wesen des Menschen selbst ist. Um den Anfang der Formel nicht von ihrer Folge zu trennen, fügen wir hinzu, das Begehren ist das Wesen selbst des Menschen, insofern es begriffen wird, ausgehend von einigen seiner Affektionen, begriffen als begrenzt und beherrscht, durch irgendeine beliebige seiner Affektionen etwas zu tun. Und dann erklärt Lacan diese Bezugnahme aus Spinoza. Man könnte von hier ausgehend schon viel machen, um zu artikulieren, was in dieser Formel noch, wenn ich so sagen darf, verborgen bleibt. Ich sage verborgen, weil man wohlgemerkt Spinoza nicht auf Freud umlegen und Freud überführen kann. Im Original steht traduier Spinoza parmi Freud. Er ist dennoch einzigartig, ich gebe ihn Ihnen als ein einzigartiges Zeugnis und so weiter. Ja. Es ist, glaube ich, nicht insofern, als das dafür wäre, ihn ausgehend von meiner Erfahrung wiederzulesen, dass mir scheint, jemand, der an der freudianischen Erfahrung teilhat, kann sich durchaus auch in Texten dessen wohlfühlen, der die Servitute Humana geschrieben hat und für den die ganze menschliche Wirklichkeit sich strukturiert, sich organisiert als Funktion oder in Ausübung der Attribute der göttlichen Substanz, aber eben ein Moment. Soweit Lacan aus dem Psychosenseminar. Kommen wir zum vierten und soweit ich mich erinnere, kann der letzten Punkt. Ja. Die psychoanalytische Erfahrung. Dass Lacan hier von Übersetzung spricht, traduiert Spinoza bei mir Freud, ist wohl kein Zufall. Mit diesem Setting wird jenes Feld des Daseins eröffnet, von dem wir zu handeln haben. Unter Rückgriff auf Spinoza konstruiert Lacan vor dem Hintergrund des freudischen Exposés, oder besser vor dem Hintergrund der freudianischen Erfahrung, wie er selbst es ausdrückt, eine Anführungszeichen, Lösung des alten philosophischen Leib-Seele-Problems, die der Erfahrung in philosophische Diktion rückübersetzt, also auf die Philosophie rückübertragen, von ihr überliefert zu werden, noch hart. Am ehesten geleistet hat die Rückübersetzung dieser die Lösung des Leib-Seele-Problems aus der Psychoanalyse in die Philosophie niemand anderer als Julia Kristeva. Und der wollen wir uns hier abschließend zuwenden. Die Frage, Ihre Frage, Kristevas Frage und unsere Frage hier lautet: Was wird da übersetzt, wenn Tradius Spinoza von mir freut? Oder man könnte auch sagen: Von welchem Fluss ist die Rede? Von welchem Fluss spricht Lacan im Seminar über die Objektbeziehung? Und woher kommt die Bewegung, die im Bild vom Fluss impliziert ist? Man könnte das Ganze auch als ein statisches System sehen. Was ist am Grund der Existenz des Signifikanten? Es ist präzise das, eine Erfahrung. Eine Erfahrung, wie sie etwa von Michel Serre beschrieben wird. Ich habe dann noch ein Handout, das zu weit führen würde, wo Sie diesen Text von Serre finden, auf den ich mich da beziehe. Diese Erfahrung begründet die Evidenz, von der oben bereits die Rede war und die noch ein wenig genauer zu bestimmen, wie wir versuchen wollen. In ihr, also in dieser Evidenz, sind die drei Register des Psychischen, verbal, symbolisch, imaginär, auf unvordenkliche Weise miteinander verknüpft, ineinander verstrickt, sie bilden eine Intrige, und zwar unter dem Titel des Semiotischen und des Symbolischen, beziehungsweise in Form einer Unterscheidung beider, also semiotisch hier und symbolisch da, die sich bereits bei Lacan und interessanterweise wieder in diesem nämlichen Seminar über die Objektbeziehung angekündigt hat. Also was Kristeva sozusagen unter diesen Titeln des semiotischen und symbolischen einführt, hat direkt einen Grund im Seminar über die Objektbeziehung von Lacan. Das Semiotische nimmt dabei den Rang von etwas ein, was der Lacanischen Trias des Realen, des Symbolischen und des Imaginären vorausliegt, insofern es einer jeglichen solchen Ein- oder Aufteilung erst die Grundlage bietet. Gleichwohl kann es nicht unter Verzicht auf diese nachträgliche Begrifflichkeit gedacht werden. Von Kristeva auch als die Modalität eines Kontinuums verstanden, vorsymbolisch, doch auch nicht imaginär, unterhält es das Semiotische, wie angedeutet, Beziehungen zu dem, was für den Lacan des Seminars 4, also dieses Objektbeziehungsseminars, der Fluss Le Flux ist, auf den das Symbolische einwirkt, indem es Bahnungen und Dämme, diese Stasen, errichtet, an welchen sich nachmals Signifikanten festmachen können, aus welchen letztere gleichsam hervorgehen. So werden Triebe, verstanden als energetische Ladungen und psychische Markierungen, in eine Verbindung gebracht mit dem Symbolischen, dergestalt, dass es die vorgeordnete symbolische Ordnung ist, welche vermittelt über den anderen auf das Infant, das noch vorsymbolische Wesen einwirkt, in die, das sind dann immer Einspendelungen von Christopher, in die ausdruckslose Totalität seiner von den Trieben artikulierten Chora, Verwerfungen, Stauungen etc. einschreibt, welche sodann das Material abgeben für die Übernahme des Symbolischen. Jetzt habe ich Ihnen doch ein fünftes Kapitel unterschlagen, nämlich die Chora. Sie kommen sozusagen von der psychoanalytischen Erfahrung auf die Chora, die Rolle der Chora in diesem Zusammenhang. Ist es zu viel, in diesem Prozess der Übernahme des Symbolischen einen somatischen Vorgang zu überblicken? im Sinne des eingangs erwähnten Nietzsche-Zitats, wonach das Geistige die Zeichensprache des Leibes sei, oder auch dergestalt, dass diese psychoanalytische Konzeption die fichtische Einsicht, dass der Leib, Zitat, Ausdruck, Sichtbarmachung, Mitteilung wird, realisiert. Das Symbolische übersetzt das Semiotische als etwas im beschriebenen Sinne Somatisches, auf dem Hintergrund der Übertragung, sprich der Aussendung und Weiterleitung von Impulsen, das ist es, was Christopher mit energetischen Ladungen bezeichnet. Und diese Übersetzung des Semiotischen durch das Symbolische, die sich im Register des Realen abspielt, und dieses reale Ex Negativo, insofern es ja an Leerstelle den Mantel impliziert und symbolisch anknüpft, diese Übersetzung konstituiert die Möglichkeit von Übertragung auf den anderen, von Überbesetzung auf den anderen oder Überbesetzung des anderen, beides in der Spiegelsituation sowie auch reproduzierbar in der Situation der analytischen Talking Cure. Zitiere Christopher. Unsere Auffassung vom Semiotischen ist, wie man sieht, nicht von einer Subjekttheorie zu trennen, die Freuds Verständnis des Unbewussten Rechnung trägt. Das Subjekt in der Sprache, ein anderes gibt es nicht, stellt sich demnach so dar. Dezentrierung des transzendentalen Ego, das es spaltet und dem es damit eine Dialektik eröffnet, in der sein syntaktischer und kategorialer Verstand nur ein Moment des Prozesses darstellt, der seinerseits von der Beziehung zum anderen gelenkt wird. Einer Beziehung, die vom Todestrieb und dessen signifikanten erzeugender Rückkehr beherrscht wird. Zitat Ende. Als somatisch, wenngleich unleugbar imaginär, gibt sich dieser Prozess insofern zu erkennen, als er an einem körperlich gefassten Nicht-Ort angesiedelt ist, gleichsam pränatal in der Chora, was ja unter anderem, wie Sie wissen, auch Gebärmutter bedeutet. Frau Christeva, ohne schon Stellung zu sein, die für jemanden etwas vorstellt, das heißt ohne Zeichen zu sein, ist die Chora ebenso wenig eine Stellung, die jemanden an seiner Stelle vorstellt, das heißt sie ist noch kein Signifikant. Doch erzeugt sie sich im Hinblick auf eine solche signifikanten Setzung. Weder Modell noch Abbild geht sie der Gestaltgebung und insofern auch der Spiegelung voraus, denen sie später zugrunde liegt. Zitat Ende. Das aber kann sie nur, nämlich sozusagen diese Spiegelung vorausliegen und zugrunde liegen, weil sie, so Christopher, vom Rhythmus der Stimme oder der Geste affiziert wird. Vom Rhythmus einer Stimme oder einer Geste freilich, die vom anderen herkommt, von dem, was Levinas das Gesicht nennt, das Antlitz, le visage, als welches der andere uns begegnet. Es ist das Antlitz des anderen, dessen, der sich über die Wiege beugt, der das Infanz füttert und zu ihm spricht, ohne von ihm verstanden zu werden, von ihm, das ja als Infanz noch außerhalb des Symbolischen ist. Wenngleich, muss man wieder dazu sagen, sich dieses Außen wieder nur retrospektiv, nämlich aus der Perspektive des bereits im Symbolischen befindlichen Subjekts herstellt. Es ist das Antlitz des anderen, dessen Wesen in der grundsätzlichen Möglichkeit seines Abwesenseinkönnens besteht, in der Möglichkeit seines Todes. Es ist dieser andere, der in Form der symbolischen Ordnung sich in uns einschreibt. Unverständlich, jenseits oder diesseits des Sagbaren und des Unsagbaren, dessen Diskurs uns spaltet, daher auch immer sowohl bei Levinas als auch natürlich bei Lacan die Rede von dem dramatischen Charakter dieser Begegnung mit dem anderen und dessen Metaphysik konstitutive, fundamental ontologische, hermeneutische Verdrängung im Spiegelstadium durch Identifikation mit dem kleinen anderen, der nunmehr, wie der Wechsel von der Groß- zur Kleinschreibung anzeigt, bereits nur noch als reduzierter erscheint, der also die Heraufkunft des narzisstischen Subjekts beschwört. Der andere, der mich affiziert und effiziert, indem er sich dramatisch auf mich übersetzt, überträgt zugleich die symbolische Ordnung, infiziert mich gleichsam mit ihr, Erbe und Resultat einer Überlieferung, die ich nur durch Verdrängung des großen anderen in der Spiegelerfahrung qua affektiver Überbesetzung des kleinen anderen wieder loswerden und das heißt auch als meine Geschichte übernehmen kann. Was mich wiederum zugleich dazu zwingt, sie unaufhörlich, unwillkürlich zu wiederholen, sie fortzuschreiben, sie also meinerseits zu übertragen und zu überliefern. Und in diesem Sinne ist es, dass Lacan seinerseits Spinoza fortschreibend über das Begehren sagt, es sei das Begehren des Anderen. In seiner unauflöslichen Verknüpfung mit dem Tod, mit dem Fehlen des Anderen, mit dem Mangel und dem Todestrieb, ist es, das Begehren, als Quelle des vorsymbolischen Flusses, der Grund auf dem und an dem das Subjekt als signifikanten Fabrik gebaut ist. Sie erinnern sich an das erste Lacan-Zitat. Und hier, wo wir sie einwenden, werden ständig die Gefahr des biologischen Reduktionismus droht, nämlich in der Form einer Rückführung psychischer Verfasstheiten auf eine Erfahrung, die sich uns zunächst nur lebensweltlich biologisch gibt, nämlich die Tatsache der Geburt, des frühen Eingelassenseins des menschlichen Subjekts ins Datum Ascendi, in das prä- und peränatale Feld. Hier lässt sich, und damit komme ich zum Schluss meiner Ausführungen, gleichzeitig doch wieder an den frühen Lacan anschließen, der eine mir gleichsam unhintergeben erscheinende Tatsache formuliert, an die er sich stets gehalten hat, und die insofern ihrerseits, wenn Sie so wollen, am Grund seines Verständnisses der menschlichen Psyche steht. Nämlich die frühe und früheste Erfahrung, Zitat, hinterlässt im menschlichen Psychismus die bleibende Spur des biologischen Bezuges, den sie abbricht. Zitat Ende. Und das ist ganz entscheidend gegen solche Vorwürfe des biologischen Reduktionismus. Die frühe und früheste Erfahrung hinterlässt im menschlichen Psychismus die bleibende Spur des biologischen Bezuges, den sie abbricht. Hierin liegt die gesamte Dialektik des menschlichen Daseins aufgespannt im Feld zwischen Soma, Psyche und Lust begründet, zwischen primordialer Bejahung und ursprünglicher Verneinung. Eine Dialektik, innerhalb deren sich die Signifikantentheorie als eine spezifische Lesart der freudischen Psychoanalyse situieren wird. Und mit wenig Aufwand ließe sich sogar zeigen, und das sage ich um den Titelfluss mit Wiederkehr auch formal gerecht zu werden, ließe sich zeigen, dass der von Lacan nachmals eingeführte Signifikant präzise an der Stelle im Psychismus, am Grund der Existenz, wie es heißt, erscheint, wo zuvor, wortwörtlich, der narzisstische Knoten in Gestalt beispielsweise der Mutterschoß-Imago zu stehen gekommen war. Die strukturale Lesart der Freudschen Theorie geht somit auf eine Weise aus dieser selbst hervor, die auf dem Wege direkter Bezugnahme auf deren Theorie, auf die Freudsche, nämlich biologistisch-reduktionistische Anteile, den Hang der frühen Psychoanalyse und das, was man oft sozusagen als das Selbstmissverständnis Freuds bezeichnet, zum biologischen Reduktionismus überwindet. Und ein solches Korrektiv, das sich eben in diesem Satz die Bleibung, die Spur des Bezuges, den sie abbricht, manifestiert, ein solches Korrektiv haben wir in der psychoanalytischen Theoriebildung heute ebenso nötig wie damals, nötiger sogar, wenn Sie mir diesen unmöglichen Komparativ erlauben, und zwar nötig angesichts der immensen Fortschritte und damit scheinbar notwendig einhergehenden biologischen Reduktionismen auf dem Gebiet der Neurophysiologie und der Genforschung. Zum Glück begnügen sich Flüsse auch und gerade die des Begehrens nicht damit zu fließen, sondern sie bilden immer auch Stromschnellen, Strudel und Meander. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.